Ja, guten Morgen. Stellt euch vor, ein Ehepaar aus unserer Gemeinde hat eine Tochter, die ist ungefähr 19 und die möchte in Wien gern Psychologie studieren. Die Eltern bringen sie nach Wien ins Studentenheim und dann vergehen 3 Monate, die Tochter meldet sich immer seltener und dann kommt plötzlich folgende WhatsApp-Nachricht. Hi Mom and Dad, sorry, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Viele Dinge sind in den letzten 3 Monaten passiert, seit ich hier bin. Leider ist mein Zimmer im Studentenheim ausgebrannt. Aber ich habe schnell eine neue Wohnung in der Nähe der Uni gefunden. Ich wohne hier mit Jens. Er ist aus Deutschland, ist 35 und studiert Medizin. Er ist leider kein Christ und feiert mit seinen Kumpels oft die ganze Nacht durch. Trotzdem läuft's echt super zwischen uns. Studium okay. Bussi. Ach ja, könnte schwanger sein. Also ihr könnt euch vorstellen, was in der Familie los ist. Also alle Freunde werden kontaktiert, Gebetsgemeinschaften ausgerufen. Aber es ist nicht alles verloren, denn schon nach einer Stunde kommt die nächste WhatsApp-Nachricht. Die Tochter schreibt, Hi Mom and Dad, chill, alles wird gut. Ich wohne nach wie vor im Studentenheim, habe keinen Freund, bin auch nicht schwanger. Leider bin ich aber bei Statistik durchgerasselt, wollte nur, dass ihr das richtig einordnet. Hab euch lieb. Paulus macht im Epheserbrief etwas sehr Ähnliches. Er schreibt zwar nicht 2 WhatsApp-Nachrichten, aber er schreibt einen Brief, der sich in 2 Hälften teilt. In der ersten Hälfte, in den ersten 3 Kapiteln, die wir bis jetzt behandelt haben, da zeigt er uns, welchen Segen wir von Gott empfangen haben, welche Identität, welches Privileg wir von ihm haben, wer wir jetzt sind. Und von diesen Wahrheiten kommen wir jetzt in der Predigtreihe in die 2. Hälfte des Epheserbriefes und wir werden uns also in den nächsten 5 Wochen anschauen, Kapitel 4, die Verse 1 bis 16. Da geht es vor allem darum, dass diese neue Identität nicht dabei stehen bleiben soll, unser Denken zu verändern, sondern dass sie wirklich auch unser Handeln verändern muss. Zur Predigtreihe gibt es auch Arbeitshefte und tägliche Andachten. Und die Schlagworte, die diese Predigtreihe kennzeichnen, sind Wachstum, Reife und Einheit der Gemeinde. Heute sehen wir uns die Verse 4, 1 bis 6 an. So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht zu wahren, die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. In den 6 Versen behandelt Paulus zunächst die Berufung, die wir alle empfangen haben. Am Ende beschreibt er eine unzerstörbare Einheit, eine Einheit, die Gott geschaffen hat. Und dazwischen ermahnt er uns, die Einheit, die er eigentlich als unzerstörbar beschreibt, zu wahren. Klingt widersprüchlich, ist es aber nicht, wie wir sehen werden. Aber kommen wir zunächst zur Berufung. Paulus ermahnt uns im ersten Vers, in 4,1, ein Leben zu führen, das der Berufung würdig ist, die wir empfangen haben. Das heißt nicht, dass wir uns die Gunst von Gott verdienen müssen oder sollen oder auch nur können. Es heißt, dass wir ein Leben führen sollen, das dem Status entspricht, dieser neuen Identität entspricht, die wir von Gott geschenkt bekommen haben. Diese neue Identität muss nicht nur unser Denken verändern, unser Denken darüber, wer wir sind, sondern sie muss unser Handeln verändern. Und was macht sie jetzt aus, diese neue Identität? Was kennzeichnet die Berufung, die wir empfangen haben? In 1,3 bis 7 und 13,14, Jörg hat es schon angesprochen, da lesen wir, dass Gott Vater uns Glaubende in der geistlichen Welt, in der himmlischen Dimension, im Himmel, bereits vor der Erschaffung der Welt dazu ausgewählt hat, seine Kinder zu sein, in seine Familie adoptiert zu werden. Und Gott Sohn, der erlöst uns durch den Tod am Kreuz. Und der Heilige Geist ist der erste Anteil, den wir empfangen haben, an dem Erbe, von dem Erbe, das wir eines Tages dann vollkommen empfangen werden. Und er ist gleichzeitig auch ein Siegel, das uns kennzeichnet als Gottes Eigentum. In 3, 5 bis 6 und 10 bis 12 zeigt uns Paulus, dass wir nicht nur einzeln gerettet worden sind, was schon wunderbar und schön genug wäre, sondern wir sind alle gemeinsam gesegnet und alle Glaubenden sind in eine Einheit, in einen Leib, in eine Gemeinde, in eine neue Gesellschaft gestellt, in Gottes Tempel. Und das war Gottes Plan vor Erschaffung der Welt, uns alle zu einer Einheit zu formen und uns alle dann unter die Herrschaft von Christus zu stellen. Wir haben also die Berufung, die wir empfangen haben, schafft uns also eine neue Identität. Und das ist aber keine Identität, die wir uns erarbeitet haben, sondern es ist eine Identität, die uns geschenkt worden ist. Ganz deutlich macht Paulus in Epheser 2, 8 und 9, wo er schreibt, denn aus Gnade seid ihr durch den Glauben gerettet, nicht aus eigener Kraft, Gott hat es geschenkt, nicht aufgrund eurer Werke, damit keiner sich rühmen kann. Die Berufung, die wir empfangen haben, gibt uns also eine vollkommen neue Identität. Und die Identität besteht darin, dass wir Kinder Gottes sind, adoptiert in Gottes Familie. Dass wir den Heiligen Geist empfangen haben, als ersten Anteil unseres Erbes und als Siegel, das uns kennzeichnet als Gottes Eigentum. Und wir sind individuell gerettet, jede und jeder Einzelne von uns, durch den Tod von Jesus, aber alle Glaubenden und in eine Gemeinschaft, in eine Einheit gestellt, in die Gemeinde. Und Paulus beschreibt jetzt in den nächsten Versen, also 3 bis 6, dass diese Einheit unzerstörbar ist. In Vers 3 fordert uns aber gleichzeitig auf, alles dran zu setzen, diese Einheit zu bewahren, die Gottes Geist schenkt. Sein Frieden, also der Frieden des Heiligen Geistes, ist das Band, das uns zusammenhält und das diese Einheit definiert. Paulus nennt in Vers 3, also in Vers 4 bis 6, sieben Elemente, die diese Einheit, die unsere Verbundenheit ausmachen. Danke. Und diese sieben Elemente sind ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, das ist Jesus, ein Glaube, eine Taufe und ein Gott und Vater. Drei dieser Elemente der Einheit weisen auf die drei Personen der Dreieinigkeit hin. Im Vers 4 sehen wir, dass es da einen Geist gibt, das ist der Heilige Geist. Im Vers 5, dass es einen Herrn gibt, das ist der Herr Jesus. Und im Vers 6, da sehen wir, dass Gott der Vater am Wirken ist. Und die anderen vier Elemente, die zeigen uns unsere Erfahrungen mit diesen drei göttlichen Personen. Erstens, wir sind durch den einen Geist, durch den Heiligen Geist ein Leib. Das ist die Gemeinde. Das ist der Leib Christi. Der Leib verdankt seinen Zusammenhalt dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist, der bewohnt den einen Leib und belebt ihn. Zweitens, wir teilen eine Hoffnung, einen Glauben und eine Taufe, weil es nur einen Herrn Jesus gibt und er der Gegenstand unseres Glaubens ist, der Taufe, auf ihn sind wir getauft und der auch unsere gemeinsame Hoffnung ist. Drittens, wir sind eine christliche Familie aus Menschen, die Gott der Vater ausgewählt hat, bevor er die Welt geschaffen hat. Gott, der Vater aller, steht da in dem Vers. Das heißt aber nicht wahllos aller Menschen, sondern er ist der Vater aller Glaubenden. Umgekehrt in der üblichen Reihenfolge kann man sagen, der Vater erschafft die Familie, der Herr Jesus erschafft den einen Glauben, die eine Hoffnung und die eine Taufe. Und der Heilige Geist, der belebt und bewohnt den einen Leib. Er erschafft diesen einen Leib. Es kann nur eine christliche Familie geben, weil es nur einen christlichen Glauben, nur eine christliche Hoffnung, nur eine christliche Taufe gibt und nur einen Leib und der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Geist, die arbeiten zusammen, damit diese Einheit erschaffen ist. Und genauso wie die Einheit Gottes unverletzlich ist, ist es die Einheit dieser Gemeinschaft. Genauso wenig wie die Einheit des dreieinen Gottes gespalten werden kann es die Einheit der Gemeinde. So, jetzt müssten eigentlich Widerstände kommen. Denn wir sehen ja, dass uns Menschen das sehr gut gelingt, oder? Es gibt viele Konfessionen, viele christliche Kirchen, es gibt Gemeinden, die verschiedene Ausrichtungen haben. Das ist schon richtig. Aber wir müssen unterscheiden zwischen einer unsichtbaren Gemeinde, also einer Wirklichkeit, die bei Gott existiert. So wie wir in Epheser 1, 4 gelesen haben, dass wir jetzt schon alle geistlichen Segnungen in der himmlischen Welt, in der himmlischen Dimension, im Himmel erhalten haben. Genauso ist diese Einheit jetzt schon für die Gemeinde geschaffen, in der himmlischen Welt, im Himmel. Die ist unzerstörbar und unverletzlich, weil Gott sie wirkt. Besser als die Einheit der unsichtbaren Gemeinde kann man sagen, Paulus meint die Einheit der Gemeinde als unsichtbare Wirklichkeit, die nur Gott bekannt ist und die im Himmel in der geistlichen Dimension bereits unzerstörbar existiert. Auch wenn Menschen aus Gemeinden austreten, wenn Kirchen gespalten werden, wenn Menschen nicht mehr kommen oder in andere örtliche Gemeinden gehen, dann bleiben diese Menschen Teil dieser unsichtbaren Wirklichkeit, der unsichtbaren Gemeinde, die bei Gott in der himmlischen Welt, in der unsichtbaren Dimension schon unzerstörbar existiert. Diese Einheit ist also nichts, das wir schaffen, das wir erhalten müssen oder an dem wir irgendwie mitwirken, sondern das ist etwas, das Gott allein wirkt. Aber jetzt kommen wir zur bedrohten Einheit. Gleichzeitig fordert uns Paulus auf, dass wir alles dran setzen müssen, um die Einheit der Gemeinde zu erhalten. Da meint er jetzt die Einheit der örtlichen Gemeinden. Da meint er die Einheit unserer Gemeinde hier. Diese Einheit, die ist bedroht, die kann zerstört werden, aber sie kann auch wachsen. Mit der Aufforderung meint Paulus also, dass wir diese unsichtbare Realität im Himmel sichtbar machen sollen, hier in der Gemeinschaft. Und das machen wir, indem wir konkrete Beziehungen leben, indem wir einander lieb haben, indem wir miteinander so umgehen, wie Paulus das da von uns fordert. Wir sollten uns da nichts vormachen. Die Einheit der Gemeinde, das ist was Schwieriges. Es sollte eigentlich das Leichteste sein, das zu erhalten, aber wir haben schon schmerzhafte Erfahrungen in unserer Gemeinde gemacht, wo wir gesehen haben, dass Menschen unzufrieden waren, dass sie nicht vielleicht die Karriere da machen haben können, die sie sich gewünscht haben, oder nicht die Zuwendung oder Aufmerksamkeit bekommen haben, die sie sich erwartet hätten, und dass sie einfach weggeblieben sind. Oder dass wir unterschiedlicher Auffassung waren, was theologische Ideen angeht oder so. All das kann unsere Einheit bedrohen. Und all das hat aber mit uns zu tun, mit unserem Egoismus, mit unserem Stolz, mit unserem Hochmut. Die sichtbare, die örtliche Gemeinde kann man sich vorstellen wie ein Symphonieorchester. Ich weiß, das Bild ist vor kurzem schon einmal da oben gebraucht worden, aber ich leise mir aus, wenn ich darf. Stell dir vor, dieses Symphonieorchester, da gibt es einen jungen Geiger, der ist ganz frisch dazukommen und sein großer Plan ist es, einmal erster Geiger zu werden. Und er möchte sich profilieren. Er spielt bei jeder Aufführung immer schneller und versucht, die anderen Geiger abzuhängen. Und denen reicht es dann irgendwann. Sie lassen sich nicht ausboten, sondern geben auch Gas und richtig Stoff und Tempo. Und die Mächtigen im Orchester, zumindest könnt ihr mir das vorstellen, sind wahrscheinlich die Blechbläser. Und die geben richtig Stoff und spielen so laut, dass man niemanden mehr hört. Und das frustriert dann die Holzbläserinnen so, dass sie denken, okay, wir nicht. Wir legen unsere Instrumente weg und spielen gar nicht mehr. Und die Percussionisten, die haben natürlich physische Power, die schmeißen einfach mit ihren Schlägeln nach vorne und sorgen so für Ordnung. Und wenn der Dirigent jetzt nicht eingreift und irgendwie dieses Chaos stoppt, dann wird man die Musik nicht mehr erkennen, die da gespielt werden soll. Das Publikum wird gehen und zu dem Orchester wahrscheinlich nicht mehr kommen. Und das etwas Ähnliches ist schon häufig passiert. Vielleicht nicht in Orchestern, das hätte man gelesen, aber in Gemeinden ist es so. Also häufig ist es so, dass die Familie von Gott gekennzeichnet ist durch Scharfzüngigkeit, durch eine gewisse Härte und Rauheit im Umgang, auch vielleicht durch Karrieredenken da und durch eine gewisse Freude am Konflikt. Aber so soll es nicht sein. Ein Leben, das unserer Berufung würdig ist, das dazu beiträgt, dass die Einheit der Gemeinde sichtbar bleibt und dass sie noch wachsen kann, diese Einheit, das ist durch 5 Eigenschaften gekennzeichnet, die Paulus in Vers 2 vermittelt. In aller Demut und Sanftmut, in Geduld, ertragt einer den anderen in Liebe. Die Eigenschaften oder Haltungen im Umgang miteinander sind also Demut, Sanftmut, Geduld, gegenseitiges Ertragen und Liebe. Christliche Einheit wird sichtbar durch gelebte Liebe. Zunächst fordert Paulus uns auf, demütig zu sein. Demütig sein, das bedeutet nicht das, was wir oft denken. Es ist nämlich nicht kriecherisch, schüchtern oder zurückhaltend zu sein oder unterwürfig. Demut bedeutet in gewisser Weise zurückhaltend zu sein, nämlich bei dem Streben, das Zentrum der Aufmerksamkeit, das Zentrum der Zuwendung zu sein. C.S. Lewis drückt es im Pardon, ich bin Christ so aus, Demut bedeutet nicht weniger von sich selbst zu denken, sondern weniger an sich selbst zu denken. Demut und Sanftmut gehören zusammen. Ein demütiger und sanftmütiger Mensch, das ist jemand, der freundlich ist, der weniger an seine persönlichen Ansprüche und Bedürfnisse denkt und mehr daran, die Interessen anderer zu fördern. Sanftmut, das ist nicht Schwäche, das ist das Gegenteil, das ist Stärke, die sich darin ausdrückt, gütig und freundlich mit anderen umgehen zu können, empathisch zu sein, mitfühlend, also wirklich wahrzunehmen, was den anderen im Herzen bewegt. Geduld ist die Langmut gegenüber Menschen, die nicht so handeln, wie wir das erwarten oder uns wünschen. Und einander ertragen ist gegenseitige Toleranz, gegenseitiges Dulden. Ohne dieses gegenseitige Ertragen kann keine Gemeinschaft bestehen. Wenn jemand sagt, ich ertrage dich nicht mehr, mir reicht's, dann ist die Gemeinschaft beendet. Dann werden Ehen geschieden, dann werden Gemeinden verlassen. Und die Liebe, die 5. Eigenschaft oder Haltung, das ist die Summe all dieser anderen Tugenden und auch die Krönung dieser Tugend. Das ist das Band, das alles zusammenhält. Liebe bedeutet konstruktiv nach dem Wohlergehen anderer und nach dem Wohl der Gemeinschaft zu trachten. Diese Haltungen, die sind nichts, das wir produzieren. Wie wir in Epheser 5, 22 lesen, sind diese Haltungen oder Eigenschaften Dinge, die der Heilige Geist produziert. Das sind Früchte des Geistes, die sichtbar werden in einem christlichen Leben, die sichtbar werden müssen in einem christlichen Leben. Aber warum fällt es uns so schwer, die Liebe zu leben? Paulus beginnt den Epheserbrief damit, dass er uns vor Augen führt, dass alle Glaubenden Heilige sind. Dass wir bereits jetzt vollkommen gereinigt und gerechtfertigt vor Gott stehen. Dass wir jetzt schon alle Segnungen in der himmlischen Welt empfangen haben. Was unsere Identität und unseren Status angeht, ist das Werk also bereits vollendet. Was unsere Fähigkeit angeht aber, die Einheit der Gemeinde sichtbar zu leben die Einheit auch wachsen zu lassen, da haben wir einen weiten Weg vor uns. Der Grund, warum das so ist, liegt darin, dass dieser Identitätswechsel, den Paulus da in der ersten Hälfte des Epheserbriefs beschreibt, dass dieser Identitätswechsel uns noch nicht vollkommen ergriffen hat. Es hat uns nicht durchdrungen, wer wir jetzt sind und dass uns das geschenkt ist. Was die Studentin mit ihrer Nachricht bei den Eltern geschafft hat, mit dieser Schocktherapie, das muss Paulus und dem Heiligen Geist, das muss den beiden erst noch gelingen. Das ist natürlich sicher schwierig auch. Wir leben in einer Kultur, die uns vorgaukelt, dass wir unsere Identität selbst bestimmen. Wir schauen in uns hinein, sehen dort, wer wir sein wollen oder wer wir vielleicht schon sind, und wir setzen uns Ziele, um das zum Ausdruck zu bringen, um das zu leben. Und heldenhaft ist es dann in unserer Kultur, wenn wir uns von diesem Plan, von dieser Selbstverwirklichung nicht dadurch abbringen lassen, was andere sagen oder was irgendwelche überkommenen Wertvorstellungen uns diktieren oder irgendwelche Wahrheitsbehauptungen. Heldenhaft ist es, auf dem Kurs zu bleiben, egal was Eltern, Gemeinde, Schule oder wer auch immer sagt. So denken wir, dass es ist. Tatsächlich ist es eh anders. Denn der Zugang verursacht nämlich viele Probleme, unter anderem, dass das eine Selbsttäuschung ist. Aber das Problem, das Hauptproblem für den Aspekt, den wir heute betrachten, ist, dass diese selbstdefinierte Identität auf Leistung aufbaut. Wenn du definierst, wer du sein willst und welches Ziel du anstrebst, dann wirst du alles einsetzen müssen, was du aufbieten kannst, um dieses Ziel zu erreichen. Und du wirst nicht eher ruhen, bis du es erreicht hast. Es ist dein Ziel, deine Identität, das, was ausmacht, wer du bist und wie du bist. Und das, was dir Wert gibt. Wir leben aber nicht unbeobachtet. Und auch wenn wir uns einreden, dass wir das selbst definiert haben und dass es uns egal ist, was andere über uns denken, wir sind alle in einem sozialen Umfeld. Wir werden beobachtet von unserer Familie, von unserem Freundeskreis, von den Facebook-Freunden, von wem auch immer. Und um festzustellen, wie nah wir dem Ideal unserer selbstgebastelten Identität sind, müssen wir uns vergleichen. Wir müssen schauen, wie stehen die anderen in unserem sozialen Umfeld da? Wie geht es denen bei ihrer Selbstverwirklichung? Und wir werden nicht stolz sein auf unseren Reichtum, auf die schöne Reise, die wir gemacht haben, auf das tolle Auto, das wir fahren, auf unsere Schönheit. Wir werden stolz sein, weil wir reicher sind, weil wir schöner sind, weil unser Auto größer, neuer und teurer ist und weil wir die schönere, die beeindruckendere Reise gemacht haben. Die Haltung, diese individualistische Haltung mit der selbstgebastelten Identität, die ist enorm gemeinschaftsfeindlich, weil sie immer einen Konkurrenzkampf verursacht. Und da ist kein Platz für Demut, für Sanftmut, für Geduld, dafür andere zu ertragen und zu lieben. Denk mal an den Vergleich von dem Orchester. Der junge Geiger war vielleicht in dem Ort, aus dem er stammt, das Supertalent. Hofiert vom Bürgermeister und von allen möglichen Menschen. Und dann hat er sich gedacht, okay, ich möchte der erste Geiger bei den Wiener Symphonikern werden. Er ist nach Wien gezogen, hat dort studiert, hat sich gegen andere Studierende durchgesetzt, mit seinem Fleiß, mit seiner harten Arbeit und mit der Förderung, die ihm von seinen Eltern gegeben worden ist. Dann hat er an einem Probespiel teilgenommen und ist engagiert worden bei den Wiener Symphonikern, bei seinem Traumorchester. Dort angekommen hat er dann gemerkt, hoppla, das sind jetzt lauter Profis. Und ich bin nicht so gut wie die. Ich bin frisch dazugekommen. Die Stücke, die wir da proben, die haben die alle schon oft aufgeführt. Die kennen das auswendig und ich muss es erst lernen. Und er hat festgestellt, er kann nicht erster Geiger werden allein durch seine Leistung, sondern er muss auch lernen, dass er die richtigen Seilschaften verwendet, um dorthin zu kommen. Dass er die richtigen Kontakte in der Orchesterhierarchie und Verwaltung pflegen muss, damit er erster Geiger werden kann. Und das zertrümmert natürlich seine Selbstachtung vollkommen und schiebt seine Zielerreichung so weit in die Ferne, dass er eben frustriert ist und anfangen zu konkurrieren, zu posen, wie man so schön sagt. Jemand, der so eine Identität hat, die auf Leistung aufbaut, der wird sie vergleichen müssen, der wird sie an anderen messen müssen. Und ein Mensch mit so einer Identität, der kann nicht demütig, sanftmütig sein, nicht geduldig andere ertragen und lieben. Er muss sich ja durchsetzen gegen die anderen. Aber wie muss jetzt so eine Identität sein, die uns ermöglicht, so zu leben, wie Paulus das von uns einfordert? Es muss eine Identität sein, die nicht von unserer Leistung abhängt. Dein Wert darf nicht davon bestimmt sein, dass dich jemand liebt oder achtet, weil du etwas leistest, weil du ihm etwas bringst oder weil du irgendwie bist. Es muss eine Liebe oder Achtung sein, die du von deiner Bezugsperson bekommst, die unabhängig von deiner Leistung geschenkt wird. Es muss eine Identität sein, die vollkommen unabhängig davon ist, was du bist, also was du leistest, was du erreichst oder eine Identität, die du dir in irgendeiner Form verdienen kannst. Paulus hat 3 Kapitel lang beschrieben, dass wir genau so eine Identität haben. Wir sind, und das ist uns geschenkt, adoptiert in Gottes Familie. Wir sind gerettet. Wir sind mit dem Heiligen Geist ausgestattet. Aber das ist uns geschenkt. Nichts gibt es, dessen wir uns rühmen können. Aber das ist doch irgendwie abstrakt, oder? Nicht so recht greifbar. Jesus ist ja nicht gekommen und hat gesagt, ich schenke dir deine Identität. Er ist dafür gestorben, dass du diese Identität haben kannst. Er hat sein Leben dafür gegeben. In Philipper 2, 6 bis 8 lesen wir, was er getan hat. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Gott ist auf die Welt gekommen und gestorben wie ein Verbrecher, damit du eine neue Identität haben kannst. Da ist kein Platz für Hochmut, für Stolz. Dem Menschen neben dir auf dem Sessel geht es genau gleich. Auch er hat nichts getan, um sich das zu verdienen. Wir stehen alle auf der gleichen Stufe. Es ist uns geschenkt. Die neue Identität ist uns geschenkt. Und Jesus hat es möglich gemacht durch seinen Tod. Du bist eine Bürgerin im Himmel, ein Bürger im Himmel. Du bist ein Mitglied einer neuen Gesellschaft, verbunden mit Christus. Mach dir bewusst, wodurch du das hast, wodurch du diese neue Identität hast. Übergib dein Leben ganz der Herrschaft Gottes. Wenn du ihn noch nicht kennst, dann bet und gib ihm dein Leben. Es ist es wert. Du kriegst eine neue Identität geschenkt, eine, die nicht von deiner Leistung abhängt. Und wenn du Gott schon kennst, dann gib den Widerstand auf und tritt zurück. Lass den Heiligen Geist wirken in deinem Leben. Lass die Früchte hervorbringen, die notwendig sind, damit die Einheit wachsen kann. Damit die Einheit, die unsichtbare Realität, die bei Gott schon besteht und die unzerstörbar ist, weil er sie wirkt und schenkt, damit diese Einheit auch in unserer Gemeinde sichtbar wird und wachsen kann. Beten wir. Herr Jesus, hilf uns zu verstehen, was du getan hast, um uns diese Identität zu schenken. Hilf uns zu erfassen, dass es geschenkt ist, dass wir nichts beitragen können, dass wir nichts beigetragen haben, dass du uns das alles zugewendet hast aus purer Liebe zu uns. Und hilf uns, verändere unsere Herzen, schenk, dass Stolz und Hochachtung verschwinden und ersetzt werden durch Geduld, durch Demut, durch Sanftmut, durch Langmut, dadurch durch die Fähigkeit, andere zu ertragen und zu lieben. Hilf uns. Wir brauchen deine Hilfe. Wirk diese Früchte durch den Heiligen Geist an uns. Amen.